Ein Pastor, den ich kenne, er kam nach einer Reise zurück zu seinem Zuhause und seine jüngste Tochter, sie sprang ihm freudig in die Arme, als er die Haustür der Wohnung öffnete. Und der Vater erfreute sich und sagte zu seiner Tochter Abigail, du bist wahrhaftig deines Vaters Freude, denn das bedeutet der Name Abigail. Da kam die Mutter dazu, die letzten Tage mit den Kindern alleine war und sagte spitz, ja, Abigail, deines Vaters Freude und deiner Mutter Mühe. Und so ist es wohl bei den meisten Kindern. Sie sind gleichzeitig eine Freude der Eltern, aber doch auch mit Mühe verbunden. Aber es gibt Kinder, die bereiten ihren Eltern weitaus mehr Sorgen und Kummer, als es angemessen ist. Und es gibt Kinder, die sind ihren Eltern eine besonders große Freude, ein Trost, eine Stärkung, gerade auch in Zeiten, wo es darauf ankommt. In unserem heutigen Bibeltext erhält ein Junge einen neuen Namen. Aus dem Sohn meiner Trauer wird der Sohn meiner Rechten. Und so habe ich diesen Text auch überschrieben, Sohn meiner Rechten. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 35, die Verse 16 bis 29. 1. Mose Kapitel 35, ab Vers 16. Und sie brachen von Bethel auf. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel. Und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Die Söhne Jakobs waren 12, die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene Jakobs und Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Wir finden hier drei Berichte zum Ende des Kapitels und auf den ersten Blick haben diese einzelnen Berichte eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Der Tod der geliebten Frau Rahel, die Sünde Rubens des Erstgeborenen und die Beerdigung Isaaks. Doch letztendlich gibt es doch ein Thema, um das sich all diese Begebenheiten drehen, nämlich die Frage der Nachfolge und des Erbes. Unter den Söhnen Jakobs kommt die Frage auf, wer ist es, der den Segen Abrahams erben wird und die Stellung Jakobs einnehmen wird? Wer ist der Nächste, der diesen Segen weitergeben soll, weitertragen soll in diesem Bund Gottes? Mit der Geburt eines neuen Sohnes von Jakobs Lieblingsfrau Rahel und spätestens als Isaak, der Großvater, stirbt, wird die Frage nach der Rangfolge immer wichtiger. Wir finden in den Versen 23 bis 26 die erste vollständige Auflistung der 12 Söhne Jakobs. welche später zu 12 Stämmen werden. Doch sie werden nicht aufgelistet nach ihrem Alter, sondern nach ihrem Rang. Zunächst die Söhne Leas als die erste Frau Jakobs, dann Rahel, die er danach geheiratet hat, und schließlich die Nebenfrauen Bilha, die Magd Rahels, und Silpa, die Magd Leas. Es geht also um die Frage, welcher Sohn folgt Jakob in der Reihe? Aber es geht auch um die Frage, welcher Sohn würde es eigentlich verdienen? Welcher Sohn, welches von diesen Kindern verdient es, entspricht dem, diesen Segen weiterzugeben? Gibt es unter den Söhnen Jakobs dem Wesen nach einen Benjamin, also tatsächlich einen Sohn meiner Rechten, oder sollte ein jeder nicht Benoni heißen, Sohn meiner Trauer, Sohn meiner Schmerzen? Allen drei Erzählungen geht es primär um das Verhältnis eines Sohnes zum Vater. In den 10 Geboten, da fordert Gott von jedem Kind: Ehre deinen Vater und deiner Mutter. Und so finden wir in diesem Text und in diesen drei Berichten durchaus eine ganz praktische Anwendung für uns. Sei ein guter Sohn der Rechten. Nachdem Jakob von Bethel aufgebrochen ist, um zu seinem alten Vater nach Hebron zu reisen, da beginnen die Wehen bei Rahel, mitten unterwegs auf der Reise. Sie rasten ein Stück entfernt von Ephrata, Bethlehem. Die Wehen, die werden so stark, dass Rahel zwar noch das Kind gebären kann, doch dann selbst stirbt während der Geburt. Rahel, das war die einzige Frau, die Jakob wirklich liebte. Was muss das für ein Verlust für ihn gewesen sein? Er errichtet einen Gedenkstein für sie auf, dort, wo er sie begräbt. Nein, er will sie nicht vergessen. Ein paar Verse zuvor hat er einen Gedenkstein aufgerichtet zum Zeugnis der Treue Gottes in Bethel. Nun richtet er einen Gedenkstein auf als Zeichen seiner Trauer. Noch in den Zeiten von Samuel, dem Propheten, zur Zeit von David, dem König, ist die Grabstätte Rahels noch bekannt. Doch hier geschieht etwas Bedeutendes. Mit ihrem letzten Atemzug gibt Rahel ihrem Sohn den Namen Benoni, was so viel bedeutet wie Sohn meiner Trauer oder Sohn meines Schmerzens. Und nun finden wir zum ersten Mal in der Geschichte von Jakob, dass er ein Kind selbst einen Namen gibt. Ja, er nennt das Kind um. Vorher hat er sich scheinbar nicht so sehr um die Namen seiner Kinder gekümmert. Es waren immer nur die Mütter, die in einem Wettstreit miteinander die Namen der Kinder nannten. Aber hier nennt Jakob den Namen um. Es soll nicht Benoni heißen als Erinnerung an die Trauer und den Schmerz, sondern Benjamin, Sohn meiner Rechten. Die Rechte meint wohl die rechte Hand. Es ist üblicherweise die stärkere Hand und auch die Hand, mit der man segnet. Wir finden das am Ende von 1. Mose, wo Jakob seine Hände überkreuzt und seine rechte Hand quasi den Jüngeren der Söhne Josefs segnet und seine linke Hand den Älteren. Und Josef meint, hey, das stimmt doch was nicht. Aber er macht das ganz bewusst. Die rechte Hand, sie war die Hand des Segens. Sohn meiner Rechten bedeutet daher so etwas wie Sohn meiner Stärke oder Sohn meines Glücks. Der kleine Benjamin soll ihm ein Trost und eine Stärkung sein, gerade in dieser so schmerzvollen und traurigen Zeit. Sei deinen Eltern als Sohn oder als Tochter eine Stütze in Zeiten der Not, ein Trost in Zeiten des Kummers. eine Stärkung in Zeiten der Schwachheit. Paulus erweist Timotheus in Bezug auf die Unterstützung von Armen in 1. Timotheus 5, Vers 4 darauf hin: Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Und ein paar Verse später sagt er noch direkter: Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Sorge dich um deine Eltern, nicht nur am Muttertag. Sorge dich um deine Eltern, gerade in Zeiten der Not und der Trauer. Sei darin ein Benjamin, ein Sohn der Rechten, ein Sohn und eine Tochter, die stärkt und die tröstet, die aufrichtet, die hilft. Und außerdem, gehorche deinen Eltern im Leben. Vater und Mutter zu ehren bedeutet, sich in allem, was nicht dem offenbarten Willen Gottes widerspricht, sich den Eltern unterzuordnen, solange sie in Verantwortung über dir stehen. Was Ruben, Jakobs Erstgeborener, tut, ist so verwerflich, dass es in den Synagogen bei der Tora-Lesung zwar auf Hebräisch gelesen wird, aber nicht übersetzt wird. Sie lesen es quasi in der Originalsprache, aber nicht, wie sonst üblich, dass man es dann ins Aramäische oder in andere Sprachen übersetzt. Sie ließen es einfach für sich stehen, weil es so verwerflich war. Doch als Ruben bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, lag, da ging es ihm vermutlich nicht so sehr um sexuelle Begierde, sondern um ein Symbol seines Herrschaftsanspruchs. Wir lesen später, als Absalom seinem Vater, dem König David, vom Thron stürzen wollte und die Hauptstadt Jerusalems besetzte, da legte er sich zu all den Nebenfrauen seines Vaters Davids, die er im Palast gelassen hatte. Und sogar in einem Zelt auf dem Dach des Palastes, damit alles Volk davon mitbekommt. Und damit zeigte er vor dem ganzen Volk: Das, was David gehört, ist jetzt mein. Es gibt kein Zurück. Ich beanspruche die Position meines Vaters. Wir finden das auch nach Davids Tod. Erst lässt sich Adonija, Davids älterer Sohn, zum König ausrufen, doch David setzt Salomo ein, obwohl er ein jüngerer Sohn ist. Und daraufhin bittet Adonija Bathseba um die Hand von Davids letzter Frau, Abishag. Und als Bathseba diese Bitte vor König Salomo bringt, da sagt er: Warum bittest du um Abishag, die Schunemiterin für Adonija? Bitte doch gleich um das Königtum für ihn. Wir wundern uns, was hat das miteinander zu tun? Aber genau um dieses Zeichen geht es. Das, was dem König gehört, das will ich für mich beanspruchen und damit etwas demonstrieren, damit etwas zeigen. Und solche ähnlichen Beispiele gibt es noch mehr in der Schrift. Ruben wollte die scheinbare Schwäche seines Vaters Jakobs ausnutzen und mit diesem Akt der Demütigung seine eigene Stärke, seine eigene Herrschaft demonstrieren. Er sagt: Als ältester Sohn gebührt mir jetzt hier die Leitung zu übernehmen. Indem er die Frau nahm, die seinem Vater gehörte, beansprucht er die Führung der Familie und die Stellung als Oberhaupt. Er will es sein, der diesen Bund weiterträgt. Er will es sein, der diese Familie führt. In 1. Korinther 5 ärgert sich Paulus über die Gemeinde, als er schreibt: Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Es gibt zwischen Eltern und Kindern manchmal Meinungsverschiedenheiten. Die Kinder finden die Entscheidungen der Eltern unfair oder übertrieben. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Die Eltern ärgern sich hingegen über die Launen und die Naivität der Kinder. Und kaum ein Haus kommt ohne solche Spannungen aus. Doch denkt daran, Gott hat die Ordnung geschaffen und gebietet den Kindern, ihre Eltern in guter Weise zu respektieren und zu gehorchen. In Epheser 6, Vers 1 heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Gott ist hier sehr deutlich in seinem Wort. Gott gefällt es, ja, er legt sogar einen besonderen Segen darauf. Darum sei ein Sohn der Rechten, eine Tochter der Rechten. Gehorche deinen Eltern in diesem Leben. Ordne dich bereitwillig unter und respektiere sie angemessen in der Furcht des Herrn. Und dann ehre deine Eltern im Tod. Jakob selbst begräbt seinen alten Vater Isaak. Dort, direkt gegenüber von Mamre, da lag das Land Machpela, das Abraham als Begräbnisort erworben hatte, als einst seine Frau Sarah gestorben ist. Isaak hat sich dort zur Ruhe gesetzt und dort zieht nun auch Jakob hin und wohnt noch einige Jahre mit Isaak, seinem Vater, zusammen. Übrigens ist die Geschichte hier nicht ganz chronologisch. Anhand des Alters von Isaak und Jakob und Josef können wir berechnen, dass Isaak noch 12 Jahre lebte, nachdem Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. Also es klingt erstmal hier so, als würde Isaak schon sterben, als sie gerade dort ankamen. Aber es gibt noch einiges Zeit. Und Isaak hat miterlebt, wie auch Jakob um Josef trauert, der von dem gesagt wird, er sei von einem Tier zerrissen worden, aber wurde eigentlich verkauft. Doch als Isaak starb, da erweist ihm Jakob die letzte Ehre und er begräbt ihn in dem Grab, in dem auch Abraham und Sarah wie auch Rebekka liegen. Und bemerkenswert ist dabei, dass Esau hier mit Jakob gemeinsam den Vater begräbt. Die Söhne ehren ihren Vater, indem sie auch hier Frieden bewahren und am Grab des Vaters zusammenkommen, ohne Streit und ohne Feindschaft. Wie oft entbricht im Angesicht des Todes, ja manchmal selbst bei der Beerdigung noch, der Streit um das Erbe und die Güter, wer welches Recht bekommt, wo plötzlich die Habsucht aufkeimt und aber was für ein schönes Zeugnis, wenn die Eltern auch im hohen Alter geehrt werden. Und das bis zum Tod und darüber hinaus. Genauso haben damals Isaak und Ismael, die auch kein einfaches Verhältnis hatten, gemeinsam ihren Vater Abraham begraben. Wir ehren unsere Väter, indem wir auch nach ihrem Tod dem guten Vorbild in Frieden nachfolgen. Hier heißt es, Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Ja, Jakob, er folgt dem guten Beispiel, dem guten Vorbild seines Vaters. Sei ein guter Sohn der Rechten. Unterstütze, gehorche. Und ehre deine Eltern. Solch eine Benjamin-Gesinnung gefällt dem Herrn und ist ein Segen für Familien. Und zweitens, erkenne den ewigen Sohn der rechten Gottes. Nun egal, wie sehr sich Kinder bemühen, am Muttertag oder auch an anderen Tagen, das zu erfüllen, den Eltern zu gehorchen, sie zu ehren, sie zu unterstützen. Keiner von uns erfüllt es in der Weise, wie wir es sollten. Und die Frage nach der Erbfolge in der Segenslinie ist letztendlich die Frage, von wem der Retter abstammt. Der Retter für Sünder, für solche, die eben nicht vollkommene Söhne und vollkommene Töchter sind. Solche, die nicht so leben, wie Gott es in seinem Wort bestimmt hat. Doch was weder Jakob noch seine Söhne zu der Zeit verstehen, der Retter ist nicht nur ein besonders hervorragender Nachkomme aus ihrem Volk, sondern auch der ewige Sohn Gottes. Gott selbst, der Mensch wird und in die Familie Israels hineinkommt. Und dieser ewige Sohn, Jesus Christus, er erfüllt das, was einen guten Sohn ausmacht, in einer noch viel größeren Dimension. Er war gleichzeitig seinen menschlichen Eltern, Maria und Josef, gehorsam und ordnete sich ihnen unter. Aber er war auch seinem Vater im Himmel gehorsam und tat alles, was Gott von ihm verlangte. Jesus ist der ewige Sohn, der als kleines Baby auf die Erde geboren wurde. Und wo wurde er geboren? Wisst ihr das? Wo Jesus geboren wurde? Benaja. In Bethlehem. In Bethlehem, ganz in der Nähe von dem Ort, wo Benjamin geboren wurde. Und ebenfalls nicht in einem Haus, sondern auf der Reise und in schwierigen Begleitumständen. Der Name dieses Babys wurde nicht geändert, aber er ist geboren, um wahrhaftig die Söhne der Trauer zu Söhnen des Glücks umzuwandeln. Er ist der einzige Grund, warum ein Sohn der Trauer nun Sohn des Glücks genannt werden kann. Wisst ihr, die Geburtsschmerzen, die Wehen, sie sind eine Erinnerung an die Sünde der Menschen. Seit Adam und Eva nach ihrem Ungehorsam, als sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, aus dem Paradies, aus dem Garten Eden hinausgeworfen wurden, sind die Mühe bei der Arbeit und die Schmerzen bei der Geburt Zeichen des Fluches der Sünde über die Menschen. Und jedes Kind, das so unter Schmerzen zur Welt kommt, wovon es letztendlich keine Ausnahme gibt, selbst bei Schmerzmitteln, jedes Kind, das auf dieser Erde zur Welt kommt, es ist ein Sohn der Trauer. Es ist ein Sohn der Schmerzen. Verdorben und sündig von Geburt an, das ist, was die Bibel lehrt. Getrennt von dem Segen Gottes und in eigener Kraft nicht in der Lage, zur ewigen Freude und dem Segen Gottes zu gelangen. Doch Jesus Christus ist Mensch geworden, geboren unter Schmerzen. Er hat gearbeitet unter großer Mühe, um Söhne der Trauer und des Schmerzens zu Kindern der Glückseligkeit zu machen. Denn er ist für uns zum Fluch geworden, sagt die Schrift, damit jeder, der an ihn glaubt, das segensreiche Leben Gottes empfängt und zurückkehren darf in das Paradies, in die Gegenwart Gottes. Jesus ist der Grund, warum ein Kind der Trauer zu einem Kind des Glücks werden kann. Und wie hat er das geschafft? Nicht durch sein Wort allein, sondern durch seinen vollkommenen Gehorsam im Leben und im Tod. Jesus, der ewige und einzig geborene Sohn Gottes, ist Mensch geworden, um den Willen Gottes des Vaters zu erfüllen. Er ist nicht aufgetreten, um die Autorität des Vaters zu übertrumpfen oder seinen eigenen individuellen Rettungsplan durchzuführen und zu sagen, ach, was der Vater tut, das ist mir alles ein bisschen zu hart, zu ungerecht. Ich werde jetzt hier ein paar Menschen retten, um selber die Führung zu übernehmen. Oh nein. Jesus Christus, er hat sich erniedrigt, als er Mensch wurde, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Der Apostel Paulus, er beschreibt es so unvergleichlich in Philipper 2, Abvers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, Gestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Nein, Jesus, er war kein Ruben, der sich selbst die Herrschaft an sich reißen wollte. Er war ein wahrhaftiger Benjamin. Er führte aus, was Gott der Vater beschlossen hat. Und er war bereit, sich zu erniedrigen. Ja, ein Diener, ein Knecht zu werden. Zur Rettung von Menschen wie uns. Söhne und Töchter der Trauer. Sünder. Jesus selbst, er bestätigt in Johannes 6, Abvers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und der Hebräerbrief, er krönt es mit dieser verblüffenden Aussage in Hebräer 5, Vers 8, und er, Jesus, er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Er war bereit zu leiden, um seinem Vater zu gehorchen. Ruben zeigt durch seine selbstsüchtige und berechnende Tat, dass er seinen eigenen Plan durchsetzen will und seinen Vater verachtet. Er will sich nicht länger seinem Vater unterordnen, sondern er meint, es ist Zeit, dass er die Kontrolle übernimmt. Doch Jesus, ihm geht es nicht um sich selbst, sondern um das Heil, um die Rettung, die er bewirkt. Dass er aus Kindern der Trauer Kinder des Glücks machen kann, durch die Vergebung ihrer Sünden. Dass er ihre Stellung einnimmt. Er erniedrigt sich, er nimmt die niedrigste Stellung ein, er nimmt die Stellung des Fluches ein, der Trauer und der Schmerzen, am Kreuz von Golgatha, damit alle, die an ihn glauben, das Glück der Gemeinschaft und Vergebung Gottes erfahren dürfen. Und wir lesen Ruben, er lag bei Bilha, als sie gerade in der Gegend von Migdal-Eder zelteten. Migdal-Eder bedeutet Turm der Herde. Vermutlich ein Turm, von dem aus ein Hirte eine Schafherde überwachen konnte. Und da entstand dann wahrscheinlich eine Siedlung. In Micha 4 wird der südliche Teil Jerusalems, der Zionshügel, Herdenturm genannt. Daher gehen einige Ausleger davon aus, dass hier die Gegend von Jerusalem vielleicht gemeint ist. Aber es ist unsicher. Wie dem auch sei, es erinnert uns auf jeden Fall daran, dass Jesus unser guter Hirte ist. Und er hat aus Söhnen der Trauer Kinder des Glücks gemacht, indem er sein Leben hingegeben hat für seine Schafe. Ja, vor den Mauern Jerusalems hing er am Kreuz, um mit seinem vollkommenen, gehorsamen Leben für alle Sünder zu bezahlen, die zu ihm gehören, die durch den Glauben zu seinen Schafen zählen. Und ihr Lieben, es gibt keinen anderen Weg zur Vergebung. Es gibt keinen anderen Weg zum Segen. Es gibt keinen anderen Weg, um ein Kind des Glücks zu werden, als an den zu glauben, der für uns ein Sohn der Trauer und des Schmerzens wurde. Mit seinem Leben und mit seinem Tod hat er den Vater verherrlicht und Frieden geschaffen zwischen Gott und den Erlösten, wie auch unter den Gläubigen selbst. Die Juden, sie waren gegenüber den Heiden ein so verfeindet, wie Jakob und Esau es zu Beginn waren. Doch am Kreuz Jesu hat er Frieden geschaffen, die Trennwand niedergerissen und so erfüllt, was Gott in seinem Wort schon zu Adam und Eva angekündigt und auch Abraham und Isaak und Jakob weiter aufgezeigt hat. Er bringt den Segen zu den Gläubigen aus allen Nationen. In ihm schafft Gott Frieden mit sich selbst und besiegt den Teufel, die alte Schlange und den Fluch, der uns zu Kindern der Trauer und des Schmerzes machte. Und lässt uns zu Söhnen des Lichts und des Friedens werden. Jesus, er ist der ewige Sohn, der ausführt, was Gott in seinem Bund der Gnade bestimmt hat. Er ist der ewige Sohn der Rechten Gottes, der Gott in allem ehrt und verherrlicht. Und drittens, vertraue den Prinzipien wahrer Gotteskindschaft. In der Geschichte Jakobs geht es nicht nur um das turbulente Familienleben dieses Mannes, sondern als auserwählten Segensträger im Alten Testament lernen wir seine Stärken und Schwächen kennen, damit wir auch darin geistliche Prinzipien wahrer Gotteskindschaft lernen. Der Tod Rahels war ein tiefer und schwerer Einschnitt im Leben Jakobs. Doch sein Sohn war für ihn kein Benoni, kein Sohn der Trauer, sondern ein Benjamin, ein Sohn des Glücks inmitten des Leids. Und so wie hier bei Jakob darfst auch du vertrauen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es gibt Trost in deinem Leid. Wie schwer dein Herz auch sein mag, vielleicht an diesem Tag. Es gibt Trost in deinem Leid durch den Sohn des Glücks, Jesus Christus. Ja, auch wenn Jesus Christus für uns den Fluch überwunden hat, den Satan besiegt, unsere Sünden abbezahlt und uns mit Gott versöhnt hat, so erleben wir in diesem Leben dennoch Traurigkeit und Verlust und Krankheit und Leid und Tod. Aber niemals ohne Hoffnung. Niemals ohne Beistand. Niemals ohne Hilfe. Niemals ohne Trost durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus, er jubelt, wenn er in Römer 8, Vers 28 ruft, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Jakob, er wurde getröstet inmitten der Trauer. Und nun sagst du, gut, das gilt vielleicht für Jakob. Für Jakob war sein Sohn ein Trost, aber wie sieht es denn aus mit der Mutter, mit Rahel? Nun, auch ihr, spricht die Hebamme, inmitten ihrer Schmerzen und kurz vor ihrem Tod zu, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Deine Schmerzen sind nicht umsonst, sondern was du dir so sehr gewünscht hast, es erfüllt sich in diesem Augenblick deiner Schmerzen. Erinnert ihr euch, was der Name von Rahels erstem Sohn Josef bedeutet? Er füge hinzu. In Kapitel 30, Vers 24 lesen wir, und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Rahel hatte einen großen Wunsch in ihrem Leben. Ich möchte noch einen Sohn. Und inmitten der Schmerzen, die sie sich nicht gewünscht hat, kurz vor ihrem Tod, erfüllt Gott ihr doch, wonach sie gebeten hat. Und dieses Wort der Hebamme ist eine Erinnerung. Schau, was Gott tut in diesem Moment. Aber zwischen Josef und Benjamin liegen etwa 17 Jahre. Rahel musste 17 Jahre warten, bis dieser Wunsch erfüllt wurde. Und wir fragen uns, warum so lange? Wieso ließ Gott sie so lange warten? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du für etwas betest und sagst, warum muss ich so lange warten? Nun, hier sehen wir, es war Gnade. In diesem Abschnitt sehen wir, es war Gnade Gottes. Als sie noch kinderlos war, da schrie sie ihren Mann Jakob eifersüchtig an, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Doch die Zeit ihrer Kinderlosigkeit, sie diente zu ihrem Leben, nicht zu ihrem Tod. Und als sie den Götzen ihres Vaters heimlich stahl, da kündigte Jakob die Todesstrafe für denjenigen an, der die Götzenstatue gestohlen hat. Doch Rahel sollte noch leben, nach Gottes Ratschluss. Und erst bei der Geburt des zweiten Sohnes sterben. Nun, wir können nicht alle Geheimnisse und Pläne Gottes erforschen. Das, was verborgen ist, ist des Herrn. Aber wir finden hier genug Hinweise, schon hier im Text, um zu vertrauen, Gott meint es gut mit seinen Kindern, selbst in Zeiten der Not. Die 17 Jahre warten, sie dienten dem Leben von Rahel. Und selbst die Schmerzen, sie dienten dazu, dass ihr großer Wunsch erfüllt wurde und sie einen weiteren Sohn gebären durfte. Gottes Wort und seine Gaben, was er schenkt und auch wenn er nimmt, es dient doch zum Guten. Und der Herr schenkt Trost und Kraft, Zuversicht und Hoffnung, selbst in Zeiten der Trauer und der Schmerzen. Und das gilt dir, wenn du dem Herrn Jesus vertraust. Siehe auf den Trost Gottes in deiner Not. Er ist nahe. Und ein weiteres Prinzip ist, im Reich Gottes führt der Weg der Demut zur Ehre, nicht der Weg des Stolzes. Ruben, er wollte sich durch seine eigene Kraft und skrupellose Demonstration seinen Weg zur Macht und zur Ehre als Haupt der Familie bahnen. Doch wie schon bei Simeon und Levi, den Nächstälteren, deren Gewalttat wir in Kapitel 34 angeschaut hatten, wird auch Rubens Machtpolitik am Ende von Jakobs Leben kommentiert, als Jakob ihm die Ehre der Segensnachfolge nimmt. In 1. Mose 49, Vers 3 und 4, da lesen wir, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben. Denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, du hast es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. In diesem Leben scheint es oft, als wenn man Hoheit und Macht durch stolzes Auftreten, herablassende Worte und einschüchternde Taten gewinnt. Doch Gott hat daran keinen Gefallen. Und im Reich Gottes führt dieser Weg nicht zum Vorrang. Dieser Weg führt nicht zur Ehre. Wenn du auftrittst und sagst, schaut auf mich, was ich alles kann, ich bin stark, mir könnt ihr folgen. Das ist nicht der Weg zur Ehre im Reich Gottes. Es scheint so oft zu funktionieren in dieser Zeit, in diesem Leben. Menschen schauen auf dich und suchen bei dir Hilfe. Aber wisst ihr, welches Prinzip gilt im Reich Gottes? Jesus lehrt uns in Matthäus 23, Vers 11 und 12, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, er wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und so ist der Weg zum Heil nicht das Vertrauen auf die eigene Kraft, nicht auf deine Werke, nicht auf all das, was du kannst, sondern die demütige und niedrige Bekenntnis, Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche Gnade. Und der Weg zur Ehre im Reich Gottes ist der Weg der Niedrigkeit. Der Demut. Alles, was ich empfange, ist aus Gnade Gottes. Darum bin ich bereit, meinen Geschwistern zu dienen, den anderen höher zu achten als mich selbst, nicht hochmütig und aufgeblasen und stolz daherzugehen. Der Weg, der Gott gefällt, wie du Gott als Vater ehren und verherrlichen kannst, ist ein Weg der Demut. Und ein letztes Prinzip, das wir in dem Tod Rahels und auch der Beerdigung Isaaks erkennen sollen. Der Gläubige schreitet mit dem Tod in die Herrlichkeit Gottes. Als Rahel ihren Wunden erliegt, da lesen wir, und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Die Seele verlässt den Körper beim Tod, doch sie wird nicht ausgelöscht. Sie vergeht nicht. Sie geht aus. Wohin geht sie? Bei Isaak lesen wir, was mit dieser Seele geschieht, wenn sie den erstorbenen Leib verlässt eines Gläubigen. Vers 29, und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt, und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Er wurde versammelt zu seinen Völkern, er wurde versammelt zu den Seinen. Einige meinen, das bedeutet bloß, er kam in das Grab seiner Vorfahren, in ein großes Familiengrab. Doch dass er begraben wurde, es wird ja erst im nächsten Satz erwähnt. Die Versammlung zu den Völkern bedeutet, seine Seele traf auf die Gläubigen, die ihm vorangegangen sind. Als seine Seele ausging, da wurde er versammelt zu den Seelen von Abraham und Sarah, von Rebekka, von Noah und Henoch und alles die, die zu dem Volk der Gläubigen gehört. Wisst ihr, Jesus, er widerspricht den Auferstehungsleugnern seiner Zeit, den Sadduzäern, in Lukas 20, ab Vers 35. Hört einmal, was er sagt. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, sie heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, denn er, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben alle. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, Isaak lebt. Das bezeugt Jesus. Jahrtausende später, Isaak lebt, er ist gestorben, ja, er wurde begraben, ja, aber er lebt. Er lebt für Gott. Er gehört zu der Versammlung der vollendeten Gerechten im Himmel, wie auch jeder, der im Glauben an den Herrn Jesus, unserem Retter, stirbt. Jesus lehrt aber auch, dass nicht alle in den Himmel kommen. Der reiche Mann aus Lukas 16, er öffnet seine Augen in den Flammen des Totenreiches. Doch alle, die dem Volk der Gläubigen, zu dem Volk der Gläubigen gehören, wie Abraham, Isaak und Jakob, die werden leben und eingehen in die Herrlichkeit, wenn sie in dieser Welt sterben. Und da wird sich verwandeln alle Trauer in Glück, aller Schmerz und alle Schwachheit in Stärke und Glückseligkeit. Diese Herrlichkeit bedeutet, dass wir all die Freude und all das Glück sehen und erleben und genießen werden, das der Herr für uns erworben hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Ja, mit dem Tod werden wir ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst haben. Das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Alle Traurigkeit und alles Leid dieses Lebens wird nicht mehr gedacht werden. Denn die zukünftige Herrlichkeit, sie wird das alles bei weitem übertrumpfen. Die Grabmäler, wie Jakob sie hier aufbaut, sind nicht nur Erinnerungen an das Leben der Verstorbenen, sondern auch Zeichen der Auferstehungshoffnung der Gläubigen. Wir werden eingehen in die Herrlichkeit. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Dazu helfe uns Gott. Amen.